Mehr als das alternde Europa, die alternden USA oder das ebenfalls alternde Asien ist Afrika das wahre Zukunftslabor der Welt. Das wird Sie vielleicht erstaunen, denn das Narrativ, mit dem zumindest meine Generation in Europa groß geworden ist, besagt ja, dass Afrika ein armer Kontinent ist, elend, tolles Land mit tollen Tieren zwar, aber irgendwie dunkel, außer Kontrolle, ein Land, das unsere Hilfe braucht. Diese Erzählung ist grundfalsch. Glauben Sie nicht? Oder befürchten Sie vielleicht sogar, dass Afrika tatsächlich die Zukunft ist? Bleiben Sie dran. Schönen guten Abend, meine Damen und Herren, bei Skobel zum Thema Aufbruch Afrika. Die neue Weltordnung ist multipolar. Nicht wie früher. Im Westen mögen viele diese Entwicklung ganz und gar nicht, was damit zusammenhängt, dass Westmächte Kolonialmächte waren oder sind. Der aufgeklärte Westen hat tiefe Spuren in Afrika hinterlassen und er hat profitiert von diesem Kontinent, von seinen Rohstoffen, wie von den Menschen, die nicht selten wie Rohstoffe, also Dinge, behandelt wurden. Dabei ist Afrika der Kontinent, aus dem alle, wirklich alle Menschen stammen.
Wilde Tiere, exotische Landschaften, naturverbundene Völker, aber auch Kriege, Hunger und Dürre. Diese Klischees prägen unser Bild von Afrika. Doch Afrika ist viel mehr. Kein Land, sondern ein riesiger Kontinent, bestehend aus 54 Staaten. Wiege der Menschheit. Ein Mosaik der Kulturen und Identitäten. Über 1,4 Milliarden Einwohner. Rund 2000 verschiedene Sprachen. Eine junge Bevölkerung, die rasant wächst. Reich an Bodenschätzen und Rohstoffen, die weltweit begehrt sind. Wie kann Afrika in einer neuen, multipolaren Weltordnung eine selbstbestimmte Rolle einnehmen?
Eine selbstbestimmte, nachhaltig sich entwickelnde, positive und wirksame Rolle zu übernehmen. Wie das geht, das erfahren Sie jetzt von meinen Gästen. Herzlich willkommen, Julia Grauvogel. Sie ist Senior Research Fellow am GIGA-Institut für afrikanische Studien in Hamburg und erforscht unter anderem internationale Sanktionen und Legitimationsstrategien autoritärer Regime. Wehe Tata ist Informatikerin, Journalistin und Chefredakteurin des Magazins Africa Positive, gegründet, um mit der stereotypen Berichterstattung zu brechen. Und Rainer Thiele ist Wirtschaftswissenschaftler, stellvertretender Leiter am Kieler Institut für Weltwirtschaft und Direktor der Kiel Institute Africa Initiative. Seine Forschungsschwerpunkte umfassen unter anderem Migration und die wirtschaftliche Entwicklung in Afrika. Schönen guten Abend zusammen. Fangen wir doch mal zunächst mit dem an, was wir so gut kennen, nämlich unserem eigenen Blick auf Afrika, das, wie gesagt, aus sehr vielen unterschiedlichen Ländern besteht. Wie differenziert ist eigentlich unser Blick auf Afrika?
Ja, das ist eine interessante Frage. Wenn wir von hier aus auf die Kontinent blicken, man denkt immer, es ist eine homogene Masse. Und das ist eigentlich ein sehr falsches Bild in die heutigen Tage, weil die Länder Afrikas sind so vielfältig. Das Leben in die verschiedenen Länder ist so komplex. Es gibt so viel Traditionen, so viel Vielfalt. Ich sag mal, Afrika ist wirklich, ich weiß nicht, wie ich das darstellen kann, aber
bunt.
Richtig bunt, genau. Ich sage immer, die bunte Kontinent eigentlich. Ne?
Wenn Sie es mit Europa vergleichen, ich meine, viele Leute würden ja sagen, ja, wir Europäer, mein Gott, wir sind da auch bunt. Gibt es Frankreich, Italien, Schweden, das ist doch alles sehr unterschiedlich. Wenn Sie das vergleichen.
Afrika ist viel mehr bunter als Europa.
Weil, heterogener.
Heterogener, weil ich sag mal, wenn man ein Land wie Kamerun, wo ich hier komme, wir haben nur in Kamerun allein über 268 Ethnien, Sprachen, Essensarten. Es ist wirklich viel bunter. Ja, dann kann man sich das nicht vergleichen mit Europa. Mhm. Ne? Und dann gehen wir zum Nachbarland Nigeria oder Ghana. Die haben auch unterschiedliche Sprachen. Jedes Land ist anders. Und das ist das, was man hier in dem Fall undifferenziert wahrnimmt, wo man denkt, ah, die sehen alle schwarz aus, die müssen alle dieselbe Sprache sprechen oder dasselbe essen. Nein, das sind wir nicht.
Herr Thiele, unser Blick auf Afrika, wie differenziert ist der?
Der ist zu undifferenziert. Also wenn wir jetzt mal die wirtschaftliche Lage in Afrika uns angucken, dann sind nicht alle Länder arm. Also es gibt zum Beispiel Botswana, ein Land, das selbst in der Europäischen Union nicht das ärmste Land wäre. Es gibt arme Länder. Mhm. Es gibt Länder, die sehr, sehr schnell wachsen, deren Ökonomie sehr, sehr schnell wächst, wie beispielsweise Ruanda, wie lange Zeit Äthiopien. Und es gibt natürlich auch die Länder, die wir in den Nachrichten häufiger, denen wir in den Nachrichten häufiger begegnet sind in letzter Zeit, in der Sahelzone, wo es Putsche gab. Der Sudankrieg ist im Augenblick in aller Munde. Also es ist sehr differenziert, auch was das wirtschaftliche Geschehen und auch das Potenzial angeht.
Beides, da werden wir wahrscheinlich in der Sendung jetzt nicht so drauf eingehen, aber nur um das kurz anzusprechen, beides hängt ja sehr eng mit der Kolonialgeschichte dieser Länder zusammen, ne? Sowohl der Sahelgürtel als auch Sudan.
Das stimmt durchaus. Also der, die Lage im Sahel zurzeit, die hat sehr, sehr viel mit dem französischen Kolonialismus zu tun. Ein Überdruss an der Herrschaft der Franzosen, die sich auch nach dem Ende der Kolonialzeit weiterentwickelt hat, ist ganz klar zu beobachten und hat sicher auch dazu beigetragen, dass die Jugend in diesen Ländern und die gesamten Bevölkerungen mit der französischen Herrschaft nicht mehr zufrieden waren und jetzt sogar die Russen als Ersatz sozusagen akzeptieren.
Kann man auch, das könnte man jetzt lange drüber reden, könnte man denn sagen, die sind nicht eigentlich pro-russisch, sondern sie sind anti-französisch und benutzen Russland, also wenn es aus ihrer Sicht, benutzen Russland, um sich von Frankreich zu lösen?
Das kann man, also es ist sicherlich auch differenziert, aber das kann man sicherlich idealtypisch so sagen, ja.
Frau Graufel, auch an Sie dieselbe Frage, wie differenziert ist unser Blick auf diesen Kontinent?
Ich würde sagen, immer noch nicht differenziert genug. Es hat auf jeden Fall eine Entwicklung stattgefunden, auch in der deutschen Öffentlichkeit, auch im Diskurs. Ich erinnere mich an einen Kinofilm, da hieß es, ach, Afrika ist so ein schönes Land. Ich glaube, da stehen wir zum Glück nicht mehr. Da haben wir eine gewisse Entwicklung vollzogen, aber es ist immer noch nicht so differenziert, wie es sein sollte. Ich habe mir vor kurzem die erste nationale Sicherheitsstrategie Deutschlands angeguckt. Da wird Afrika zweimal erwähnt, und zwar einmal im Zusammenhang mit Krisen und Konflikten und einmal als Rohstofflieferant. Das ist immer noch ein sehr einfaches
Bild. Also Migration und Rohstoffe.
Migration und Rohstoffe und die allgegenwärtigen Kriege. Das ist immer noch ein zu einfaches Bild, ein unterkomplexes Bild von Afrika.
Und das ist irgendwie dumm für uns. Ne? Die wollen alle kommen irgendwie und wir wollen aber gleichzeitig alles nehmen. Das ist sehr widersprüchlich.
Ja, und auch dieses Bild eines Kontinents, der auf gepackten Koffern sitzt, ist auch wieder zu einfach. Es geistern so Zahlen manchmal durch die Presse, dass ein Drittel der Menschen darüber nachdenkt, Afrika zu verlassen. Wenn man aber fragt, wer hat schon mal überhaupt erste konkrete Schritte zur Auswanderung unternommen, dann sind das weniger als 3% der Bevölkerung. Also es ist ein unterkomplexes Bild, auch wenn man sich die politischen Entwicklungen anguckt. Sie haben die Putsche angesprochen. Das ist natürlich eine Seite der Medaille. Gleichzeitig gab es gerade im Senegal unter schwierigen Bedingungen freie und faire Wahlen. Also auch da ist die Wirklichkeit deutlich nuancierter. Und es gibt zwar diese alarmierenden Entwicklungen mit den Militärputschen, aber es gibt gleichzeitig auch große Zugewinne an Demokratie seit Beginn der 1990er Jahre und die haben die Putsche jetzt nicht alle rückgängig gemacht.
Dann müssten wir uns doch, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, eigentlich viel mehr angewöhnen, nicht von Afrika zu reden, sondern wir müssten von unterschiedlichen Ländern in Afrika oder unterschiedlichen afrikanischen Ländern reden. Wie wird denn der Begriff in, jetzt sage ich es selber, in Afrika gebraucht, der Begriff Afrika?
Ich sag mal so, wenn man in die verschiedenen Länder sind, ja, die Leute sind in dem Fall länderorientiert. Die reden über die Problematiken oder die Herausforderungen in ihrem eigenen Land. Das heißt, man denkt nicht erstmal so über Afrika, wie wir von hier in den Kontinent gucken. Ja, das ist ein anderer Blick. Das bedeutet, die Leute gucken erstmal an die alltägliche Herausforderung.
Also ihr Land, ihre
Land,
Region.
Ihr Land ist ihre Priorität. Ja, und weil ich sag mal so, diese nationale Interesse sind erstmal wichtig für die Bürger. Die müssen gucken, wie die ihren Alltag meistern. Das ist erstmal wichtig. Ne? Mhm. Und dann, wenn man außen kommt, so in die EU, was macht denn die EU? Welche Afrikanische Union? Welchen Einfluss hat der, ja, auf das Leben die afrikanischen Bürger? Ja, ich meine, es spielt noch nicht so eine starke Rolle bis jetzt, obwohl die Afrikaner erwartet, dass es eine starke Rolle spielen soll, ne, um ihre Lebensbedingungen zu verbessern. Aber es ist noch nicht so weit, dass die Leute das spüren. Deswegen dieser innere Blick. Ja, ich meine, es gibt eine junge Bevölkerung, die selbstbewusster werden, wo die denken, man muss viel mehr zusammenarbeiten, die Länder in Afrika. Auch in wirtschaftlichen Sachen zusammenarbeiten oder auch politische Sachen. Aber die AU spiegelt das noch nicht so auf die Bevölkerung. Aber man hofft, dass das in dem Fall viel mehr wird.
Immerhin ja jetzt eine Stimme bei den G20, was ja gut ist einerseits, aber andererseits ist ja da wieder diese undifferenzierte afrikanische Stimme, die in Wahrheit ja eine ganz in sich vielfältige Stimme ist.
Genau, wobei es schon auch ein Interesse gibt der afrikanischen Regierung, nach außen ein Stück weit geeint aufzutreten, um auch das politische Gewicht zu verstärken. Das sind viele kleine Länder und die werden in den internationalen Beziehungen nur politisches Gewicht haben, wenn sie auch mit einer Stimme zum Teil sprechen und wenn es ihnen auch gelingt, als regionaler Block aufzutreten. Und das ist zum Teil auch das, was ihnen geopolitisches Gewicht verleiht. Wenn man sich anguckt, in der Generalversammlung der Vereinten Nationen ist das zum Beispiel der größte regionale Block und das ist auch durchaus was, was in Europa zur Kenntnis genommen wird, gerade in den jüngsten Entwicklungen, wo afrikanische Länder vielleicht in Bezug auf Resolutionen, die Russland verurteilt haben oder in Bezug auf Resolutionen zu Israel und Palästina nicht immer so abgestimmt haben, wie der Westen das erwartet hat oder sich gewünscht hat, da hat man gesehen, oh, das ist ein wirklich großer regionaler Block. Der stimmt nicht immer automatisch mit uns, wenn man das so vereinfacht sagen will. Und das verleiht auch kleinen Ländern natürlich ein gewisses geopolitisches Gewicht. Das heißt, da gibt es schon Interesse dran, auch nach außen als eine Stimme aufzutreten. Aber ich würde Ihnen zustimmen, da ist der Kontinent noch nicht so geeint, wie das vielleicht auch zum Teil nach außen als Bild transportiert wird.
Sie haben das eben angedeutet, also die Zahlen bei Statista zum Beispiel, also die Bevölkerung Afrikas wird 2050 bei etwa 2,5 Milliarden Menschen liegen, wird sich verdoppeln bis dahin. Das bedeutet, jeder vierte Mensch, der auf der Erde lebt, ist Afrikaner oder Afrikanerin. Wie wird sich das auswirken, Ihrer Meinung nach?
Also es wird auf jeden Fall das wirtschaftliche Gewicht dieses Kontinents erhöhen. Also selbst wenn die Wachstumsraten wie jetzt im Augenblick im Durchschnitt bei 4% liegen, dann mit einer besteigenden Bevölkerung, dann wird der Anteil Afrikas an der Wirtschaftskraft der Welt eindeutig zunehmen. Das heißt, er wird auch als Wirtschaftspartner für Europa beispielsweise interessanter werden, der Kontinent.
Und wir haben ja selber, ich meine, das merkt man ja im Moment, Fachkräftemangel. Ne? Das hat ja auch mit dem Ausscheiden vieler älterer Menschen wie ich aus dem Berufsleben zu tun. Und wenn man an China denkt, da kommt ja die Krise in 10, 15 Jahren mit der Ein-Kind-Politik und vielen, vielen alten Leuten und viel weniger jungen Leuten massiv auch auf China zu im Vergleich.
Genau. Und da ist natürlich auch eine Chance zu sehen, dass gut ausgebildete junge Afrikaner und Afrikanerinnen nach Europa, vielleicht auch nach China, das weiß man nicht, also China ist da noch nicht sehr offen, aber nach Europa emigrieren und zur Lösung des Fachkräftemangels beitragen. Also sie werden ihn nicht lösen können, aber das ist, glaube ich, eine Win-Win-Situation.
Also, wenn Sie das sagen, hören natürlich viele Leute und wahrscheinlich nicht nur die aus einer rechten politischen Ecke, Migration. Die wollen alle nach Europa.
Ja, da ist das Narrativ in Europa etwas schief. Also wir haben natürlich im Augenblick gerade, vielleicht insbesondere in Deutschland, eine Überforderung, die in der Bevölkerung gesehen wird mit Flüchtlingen, die auch irregulär kommen. Das wird nicht gesteuert. Mhm. Und auf der anderen Seite ist die Fachkräftemigration aus Afrika fast unbedeutend bisher.
Ja gut, aber man soll nicht vergessen, dass die meisten Flüchtlinge, die nach Deutschland kommen, sind nicht aus Afrika.
Nein, also das wollte ich jetzt
deswegen
auch.
Deswegen soll man in dem Fall das nicht so darstellen, weil ich denke mal auch sehr viele Afrikaner würden zu Hause bleiben.
Ja,
wenn die wirtschaftlichen Konditionen da gut funktionieren würde, wenn die europäische Handelspolitik in dem Fall da die Ausbeutung in die Länder nicht so forcieren würde, würden viele Afrikaner lieber zu Hause bleiben. Und viele kommen auch nicht nach Deutschland.
Nein, also das wurde ja auch schon erwähnt. Also die meisten Afrikaner, wenn sie emigrieren innerhalb des Kontinents. Also es ist über 75% emigriert innerhalb des Kontinents. Auch Flüchtlinge sind in Flüchtlingslagern in Afrika größtenteils untergebracht. Also von daher soll man da, meines Erachtens, muss sich das Narrativ ändern. Man muss differenzieren zwischen Fachkräftemigration oder Arbeitsmigration ganz allgemein und Fluchtmigration und diese beiden Phänomene auch mit unterschiedlichen Politiken behandeln.
Sie sind ja Spezialistin unter anderem für Sanktionen. Und im Moment sind wir, und damit meine ich die Europäer, nicht nur die Deutschen, ja dabei, in gewisser Weise zu sanktionieren. Wir entwickeln neuerdings wieder im Grunde genommen alte Formen von Nationalismus, um uns zu schützen. Wie sehen Sie diese Versuche Europas Afrika gegenüber?
Die Migration zu steuern. Ja, da sind in der Vergangenheit aus meiner Sicht große Fehler gemacht worden, auch weil dann einzelne Länder, die eine wichtige Rolle gespielt haben, bei dem, was man, glaube ich, schon auch als Abriegelung von Migrationsflüssen, beispielsweise durch die Sahelzone und dann über Nordafrika nach Europa bezeichnen kann. Und da ging es, das wird dann immer als Steuerung bezeichnet, aber letztlich ging es um die Abriegelung dieser Migrationsströme. Und da hat man dann versucht, vermeintlich demokratische Partner, Musterpartner zu finden und hat die dann auch sehr stark hofiert und hat dann aber auch über Missstände in diesen Ländern hinweggeschaut. Also Niger war lange Zeit so ein vermeintlicher Musterpartner, auch im gemeinsamen Kampf gegen Migration. Und da wurde dann beispielsweise darüber hinweggesehen, dass vor Ort längst nicht alles wunderbar demokratisch war. Und Niger auch schon vor dem Putsch beispielsweise, wenn man sich Demokratieindizes anguckt, bestenfalls teilweise frei und fair war. Ja, ist man bereit gewesen, sehr große Kompromisse einzugehen, über Verfolgung von Zivilgesellschaft und so weiter hinwegzusehen, um eben diese Partner in Fragen von Migration zu finden.
Afrika ist ein Kontinent vielfältiger Gemeinschaften und damit auch Chancen. Wo über 2000 Sprachen zu Hause sind, gibt es auch, muss man ja annehmen, flexible kommunikative Lebensmodelle für die Zukunft. Zumal Afrika der jüngste Kontinent ist, was das Durchschnittslebensalter angeht, haben wir eben schon festgestellt, und er zugleich auch der älteste ist mit Blick auf die gesamte Gattung Mensch. In der Vorstellung der meisten sogenannten zivilisierten Länder ist Afrika die große Unbekannte, eine Art Leerstelle, hier und da angefüllt von Zebras und Löwen. Vor Ort aber besteht Afrika aus Ländern voller Leben und Energie. Und Afrika kämpft gegen das Standard-Image als Epizentrum von Elend, Armut, Streit, Krieg und dagegen, weiter Spiel und Tummelplatz für außenstehende Mächte zu sein. Mit Bodenschätzen als Ressourcen, außer für Afrikanerinnen selbst, und mit einer Politik, deren Gestaltung ihnen lange nicht selbst überlassen wurde. Das hat sich geändert. Afrika ist reich, kreativ, vielfältig. Und Vielfalt ist, wie demokratische Länder eigentlich wissen sollten, ja das Lebenselixier. Die Grundlage, um erfolgreich Komplexität zu bewältigen und Zukunftspotenzial zu entfalten.
Während die Menschen in den Industrienationen immer älter werden, erlebt Afrika einen Bevölkerungsboom. Das Durchschnittsalter beträgt gerade mal 18 Jahre. In Europa sind es dagegen 42,5. Die jungen Menschen wollen die wirtschaftliche wie auch politische Zukunft Afrikas gestalten. In vielen Ländern gehen sie für mehr Teilhabe auf die Straße und protestieren gegen autokratische Regierungen und lang amtierende politische Eliten. Durch sie könnte der afrikanische Kontinent sich von ehemaligen Kolonialmächten emanzipieren und eine eigene Identität entwickeln, meint der senegalesische Wirtschaftswissenschaftler Felwin Sarr.
Den afrikanischen Ländern steht die Zukunft offen. Und diese Zukunft müssen sie selbst gestalten, die Metaphern neu erfinden, in welcher Art von Gesellschaft sie leben wollen und wie sich darin Ökologie, Ökonomie und Kultur zueinander verhalten.
Ob Mode, Kunst oder Musik, viele Akteure in und aus Afrika haben bereits zu einem neuen Selbstbewusstsein gefunden. Doch der eurozentrische Blick misst die Entwicklung afrikanischer Länder meist allein an wirtschaftlichen Größen, wie dem Bruttosozialprodukt, eine klassische Kategorie aus dem westlichen Kapitalismus. Wachstum bedeutet Wohlstand und Fortschritt. Ein Konzept, das aber den Kulturen des Kontinents nicht gerecht wird. Denn laut Sarr gründen sich afrikanische Gesellschaften auf die tief verwurzelte Fähigkeit, zwischenmenschliche Beziehungen zu knüpfen. 60% der Menschen leben von der sogenannten informellen Wirtschaft, also von Tauschgeschäften. Viele arbeiten zudem ohne Steuern auf ihre Einnahmen zu zahlen. Für ein System nach westlichem Maßstab ein Problem, denn der Staat hat weniger Einnahmen und kann somit weniger investieren, beispielsweise in Infrastruktur. Eine Art von Umverteilung findet aber dennoch statt, denn üblicherweise werden mit einem Einkommen viele Menschen versorgt. Nicht nur die unmittelbare Familie, sondern auch Onkel, Tanten, Nachbarn und Freunde.
Afrikaner sollten ihre Ressourcen nicht vergessen. Und das sind auch kulturelle und historische Ressourcen, nicht nur Öl und andere Rohstoffe. Wenn sie den afrikanischen Kontinent wieder aufbauen wollen, müssen sie auf diese Ressourcen zurückgreifen, diese psychologischen Ressourcen, die die Kultur und ihre Geschichte betreffen. Damit kann Afrika sich wieder öffnen.
Die globale Bedeutung Afrikas wird auch aufgrund der demografischen Entwicklung zunehmen. Bis ins Jahr 2050 wird sich die Einwohnerzahl Afrikas fast verdoppeln und dann etwa 25% der Weltbevölkerung ausmachen. Mehr als dreimal so viel wie die Europas.
Frau Grauvogel, was ist für Sie das größte Potenzial Afrikas?
Ich glaube, vieles von dem, was Potenziale sind, sind gleichzeitig Herausforderungen. Also das ist... sind oft zwei Seiten einer Medaille. Wenn wir beispielsweise an das Bevölkerungswachstum denken, dann ist das ein sehr großes Potenzial, weil Afrika wird einer der wichtigsten Zukunftsmärkte sein. Ein wichtiger Absatzmarkt für Industrieprodukte, für Erzeugnisse aus dem Westen, aber auch aus China. Aber gleichzeitig geht mit diesem Bevölkerungswachstum auch eine große Herausforderung einher, diese ganzen jungen und zum Teil sehr gut ausgebildeten Menschen in angemessene Beschäftigung zu bringen. Also viel von dem ist gleichzeitig eine große Chance, ein großes Potenzial, aber auch eine große Herausforderung.
Wenn ich mir das vorstelle, so viel junge Leute, was wollen die?
Ja, die jungen Leute sehen heute über Social Media, wie das Leben in den Westen ist. Und die fragen sich, wie kann es sein, dass wir so viele Ressourcen haben, aber wir haben nichts davon. Und ich glaube, das ist in dem Fall der Punkt, wo die meisten jungen Menschen sagen, die afrikanischen Regierungen müssen in Zukunft einfach die Ressourcen sozusagen selber verwalten. Weil die Ressourcen sind in den afrikanischen Boden, aber die werden von westlichen Ländern oder von anderen Machthabern verwaltet. Und aus diesem Grund können die Länder nicht dieses Potenzial aus diesen Ressourcen nutzen, um die Wirtschaft oder auch die Industrie vor Ort aufzubauen. Weil ohne Industrie können die auch keine Arbeitsplätze schaffen für die jungen Menschen.
Klar.
Und deswegen, es ist eigentlich die Meinung von vielen jungen Leuten, dass wenn die Regierungen richtig funktionieren sollen, müssen die eigentlich diese Minen oder die Ölfelder nationalisieren, um eben mal Zugang auf die Ressourcen zu haben.
Aber da sprechen Sie natürlich ein Problem an, was ja so dem klassischen afrikanischen Klischee bei uns entspricht, nämlich die Machthaber sind Diktatoren, die Diktatoren sind korrupt, die stecken sich einen Großteil des Profits, und das war auch bei den Ölgesellschaften so, in die eigene Tasche und haben überhaupt kein Interesse daran, das zu verteilen.
Ich meine, wenn man von Korruption redet im Bereich auf diese Ölsektor oder Minensektor, die afrikanische Regierung allein sind nicht die Korrupte. Die werden von den westlichen multinationalen Firmen auch mitkorrumpiert. Das bedeutet, allein funktioniert das nicht. Mhm. Und die Frage ist, wie transparent kann man solche Strukturen aufbauen, dass beide Seiten, dass die Verträge transparent sind, dass die Bevölkerung wissen, wer nimmt wie viel Profit aus dieser Minen oder aus dieser Ölforderung.
Wo fließt das hin?
Wo fließt das hin? Ne? Und solange
hätte ich als Diktator natürlich nicht den geringsten Interesse daran, das publik zu machen.
Ja gut, aber die multinationalen Firmen, die machen das auch nicht transparent. Richtig. Warum machen die das auch nicht transparent?
Und das sind westliche Firmen.
Genau, und das sind westliche Firmen. Deswegen, wenn man von Korruption reden, es sind immer zwei Leute, die dabei beteiligt sind. Aber ich denke mal, im Rahmen von afrikanischen Ländern, man muss gucken, die meisten Verträge, die damals abgeschlossen wurden bei der Forderung von diesen Ölfeldern oder Minen, die waren nicht gerecht und die waren nicht fair. Und das wird die Beginn wird sein, wenn die afrikanischen Länder versuchen, in dem Fall diese Förderverträge zu verhandeln und eben auch viel mehr zu profitieren davon, anstatt nur 15% oder 18% wie bei Senegal. Das geht nicht. Das können nicht genug werden, um die Entwicklung, die wirtschaftliche Entwicklung in diese Länder zu fördern.
Und es gibt ja noch ein anderes Modell und da profitiere ich von dem Gespräch, was wir vor der Sendung hatten. Sie haben nämlich gesagt, es ist jetzt die erste Raffinerie in Nigeria entstanden. Nigeria ist ein riesen Ölproduzent, einer der größten weltweit. Und das muss einen ja erstaunen, dass ein Land, was seit Jahrzehnten Öl exportiert, keine eigene Raffinerie hat.
Ja, das zeigt schon, dass das Problem nicht nur auf westlicher Seite, sondern auch in den Ländern selbst liegt. Also in Nigeria war einfach jede Regierung seit der Unabhängigkeit sehr korrupt. Und es gab da demokratische Wahlen, aber die Regierung, die letzte abgelöst hat, war nicht viel besser. Und dann hat das dazu geführt, dass die Regierung das Öl exportiert hat, extrahiert hat. Da brauchte man nicht viel überlegen. Man brauchte keine stabilen Institutionen, keinen Rechtsstaat und dergleichen. Man hat es verkauft und einen Teil der Einnahmen abgezweigt. Und ist damit gut gefahren als Regierung. Mhm. Die Bevölkerung natürlich nicht. Also die Die waren nicht beteiligt, die haben das Öl exportiert. Dann haben sie das Benzin wieder importiert, das war teuer. Mhm. Und dann musste der Staat, zumindest für die städtische Bevölkerung, damit die nicht rebelliert hat, musste es wieder runtersubventionieren.
Also Teil von dem Gewinn des Verkaufs floss wieder in die Subventionierung des fertigen Produkts.
Genau, und das ist natürlich eine bizarre Situation.
Aber Sie haben da was im Nebensatz, eine interessante Sache erwähnt. Sie haben gesagt, okay, wenn ich sowas wie Raffinerien baue oder von mir aus auch Batteriefirmen oder Kollektorenfarmen oder was auch immer, brauche ich eine stabilere Infrastruktur. Jetzt wissen wir ja aus dem Fall China, dass wir alle gedacht haben, super, China führt den Kapitalismus ein und das noch mal schneller als wir. Also wird China demokratisch, was ja nun definitiv nicht der Fall war. Führen diese industriell weitergedachten Strukturen, also eigene Verarbeitung im Land, eigene Produktherstellung im Land, führt das tatsächlich zu stabileren politischen Strukturen?
Das kann man wahrscheinlich nicht allgemein sagen, aber wir haben ja neben China auch noch andere Beispiele von Ländern, die diktatorisch waren, Südkorea, Taiwan, wo so eine Entwicklung hin zu rechtsstaatlichen Strukturen, zu Demokratien stattgefunden hat. Und viele haben auch erwartet, dass es in China ähnlich laufen würde. Ja. Das ist aus vielen Gründen nicht passiert. Deshalb würde ich vor Verallgemeinerungen warnen, aber zumindest die Hoffnung haben, dass durch verarbeitende Industrie, durch die Notwendigkeit, den Rechtsstaat zu verbessern, dass dann auch nachhaltig die Institutionen dieser Länder sich stabilisieren und dann möglicherweise auch Demokratisierungen stattfinden, die auch zu stabilen ökonomischen Rahmenbedingungen oder mit stabilen ökonomischen Rahmenbedingungen in Einklang sind.
Jetzt hat der Film ja angedeutet, dass wir so ein etwas anderes Modell in Afrika haben. Aus dem großen Bestseller international diskutiert, Why Nations Fail, also warum Nationen scheitern, wissen wir, ein Kernpunkt dafür, dass eine Nation nicht scheitert, ist eine klare, gute Verfassung und entsprechende Institutionen, an die man sich wenden kann, die diese Verfassung tatsächlich auch umsetzen. Jetzt könnte man aus dem Film vielleicht schließen, na ja, Leute, das ist so ein sehr westliches Modell und das passt auf Afrika nicht so ganz, weil die haben andere Formen der Kommunikation.
Und das ist spannenderweise aus meiner Sicht deutlich universeller, als das vielleicht in Teilen da anklang. Also ich würde auf jeden Fall damit übereinstimmen, dass man die politischen, die kulturellen Ressourcen nutzen muss. Aber wenn man sich beispielsweise Demokratie anguckt, dann ist das Verständnis von Demokratie auf dem afrikanischen Kontinent gar nicht so anders als das Verständnis von Demokratie beispielsweise in Europa. Es gibt große...
Woher weiß man das?
Meinungsumfragen. Es gibt große Meinungsumfragen, wo man in mehr als 30 Ländern Leute befragt hat, was verstehen die unter Demokratie? Und die allergrößte Mehrheit sagt bürgerliche und politische Rechte, Versammlungsfreiheit, Meinungsfreiheit. Und der Prozentsatz derer, die sagen, es geht eher um Machtteilung, es geht um wirtschaftliche Gleichheit, es geht um Einigkeit, liegt jeweils unter 10%. Das heißt, es gibt eigentlich doch ein sehr universelles Verständnis dessen, was Demokratie ist.
Was unserem sehr ähnlich ist.
Was unserem sehr ähnlich ist. Es geht um die Stabilität, um die Resilienz politischer Institutionen. Und auch wenn man sich anguckt, wo funktioniert es aktuell, beispielsweise im Senegal, dann waren das stabile politische Institutionen, zum Beispiel der Verfassungsrat, der verhindert hat, dass der Präsident seine Amtszeit verlängert hat, dass die Wahlen verschoben wurden. Und da geht es um demokratische Institutionen, die unseren sehr, sehr ähnlich sind.
Ja gut, aber man soll nicht vergessen, dass jedes afrikanische Land hat eine andere Geschichte. Weil sehr viele politische Systeme auf die Länder waren einfach nach der Kolonialzeit 1:1 übernommen von Europa nach Afrika. Aber wir haben andere Traditionen, wir haben eine andere Art zum Leben. Ja, und deswegen, ich denke mal, die Länder selber, innerhalb der Länder, die müssen selber ihre eigene Regierungsformen gucken, wie die miteinander umgehen. Und früher, es gab auch Königsreiche, die Leute haben auch diskutiert, die haben auch ihre Gerichte, die haben auch verschiedene Sachen. Man hat das nicht nur Demokratie genannt, aber viel hat funktioniert. Die Leute haben miteinander regiert, die haben regiert.
Aber wenn ich an Nordnigeria zum Beispiel denke, ne, die Region um Kano rum, wie mache ich das? Da führe ich die Scharia ein. Und dann habe ich aus meiner Sicht jedenfalls ein Problem mit jeder Form von Institution.
Das sowieso. Ich meine, es gibt immer solche Beispiele, ne? Aber ich denke mal, die Grundproblem ist einfach, es herrschen noch in sehr vielen Ländern politische Systeme, die wirklich in dem Fall nicht funktionieren, weil das in dem Fall die lokale Bedingungen nicht reflektiert, die spiegeln nicht die Lebensart von den Leuten. Ja, das wird diese 1:1 Übertragung von demokratischen Systemen aus Europa in verschiedenen afrikanischen Ländern. Das funktioniert nicht so.
Ich übersetze das jetzt mal in meine Sprache. Also Demokratie ist ja nicht gleich Demokratie. Selbst wenn ich mir Deutschland und Frankreich angucke, sind das ja zwar beides Demokratien, aber die Systeme sind super unterschiedlich im Detail, wenn man sich das mal anguckt. Ja. Und so ähnlich stelle ich mir das auch in Afrika vor, dass man einfach unterschiedliche Formen...
Genau, in die Länder. Die Länder müssen selber für sich entscheiden, welche Art von Regierung die haben. Die müssen untereinander, die müssen zusammensitzen und selber aushandeln, wie die regiert werden sollen. Und nicht nur sagen, das ist Musterdemokratie, die aus Europa kommt und die muss jetzt in Afrika umgesetzt werden.
Aber Sie haben ein Problem angesprochen, von dem ich nicht so genau weiß, dann würde ich Ihre Meinung auch gerne zu haben, wie man das löst. Also wenn ich so ein Land habe, was in sich selber, also dessen Grenzen erstmal nicht selbstbestimmt sind, sondern die hat irgendwann mal eine Kolonialmacht, Wilhelmstraße 77, 1885 festgelegt, mit dem Lineal, so. Wenn ich diese Komplexität, diesen Pluralismus der Lebensformen, der Sprachen und so weiter habe, wie gehe ich mit dieser Komplexität um? Also wenn ich an Europa denke, mein Gott, jetzt fangen wir im Moment wieder an, Nationalstaaten zu bilden. Ich dachte, wir hätten das überwunden, wären froh über unseren Pluralismus und sind gerade im Moment wieder dabei, uns rückwärts zu bewegen. Wenn ich jetzt auf afrikanische Länder gucke, habe ich natürlich eine ähnliche Befürchtung.
Ja klar, ich meine, es ist sehr, sehr schwierig, je nach... diese Unterschiede, ne? Welche Ethnie groß ist, welche klein ist, wie kriegt man die Menschen zusammen, dass die einfach zusammenleben, friedlich miteinander leben. Ne? Aber ich denke mal, das muss immer untereinander verhandelt werden. Mhm. Genauso, man sieht, wie in der Sahelzone. Die Tuareg müssen auch mit den anderen Bevölkerungsteilen, die müssen etwas aushandeln. Ja, aber man sieht, durch diese französische Zentralregierung, die Außenbezirke wurden benachteiligt und auch die Tuareg-Regionen sind auch benachteiligt. Die haben keine Ressourcen und das führt dazu, dass sie viel mehr rebellieren, als die in die Zentralstadt, weil die haben die Strukturen, die haben die Infrastruktur, die leben besser. Und das ist das, was ich dachte mal, Zentralregierungen, was 1:1 übernommen von Europa aus den afrikanischen Ländern, das spiegelt nicht die Lebensart und das führt zu viel mehr Problemen in die Länder.
Genau, und ich glaube, dieser wichtige Aspekt dieser Debatte um eine afrikanische Demokratie und gibt es irgendwie was spezifisch Afrikanisches an der Demokratie, verweist darauf, dass es eben schon funktionierende Formen von staatlicher Organisation gab, lange bevor der Kolonialismus nach Europa gekommen ist. Ich glaube,
die wir nicht kennen im Übrigen.
Die wir nicht ausreichend kennen.
Zum Beispiel nicht.
Und diese Debatte über afrikanische Demokratie versucht, das dort viel bekannter zu machen und erforscht beispielsweise, wie war Ghana vor der Zeit des britischen Kolonialismus organisiert, welche Ansatzpunkte gibt es da. Was wir aber, glaube ich, nicht vergessen dürfen, ist, dass es trotzdem einen sehr universellen Wunsch nach politischer Teilhabe gibt und der unterscheidet sich eben nicht so sehr. Wenn man Afrikanerinnen und Afrikaner fragt, welche Regierungsform vorgezogen wird, dann sagt die übergroße Mehrheit, beispielsweise in Umfragen von Afrobarometer, einem riesigen Meinungsforschungsprojekt, sagt, wir ziehen Demokratie jeder anderen Regierungsform vor.
Und damit ist gemeint Fairness zum Beispiel.
Genau. Wir sind dann vielleicht unzufrieden damit, wie Demokratie konkret funktioniert, weil wir nicht das Gefühl haben, dass wir unfähige Regierende abwählen können, weil wir nicht das Gefühl haben, dass ausreichend gegen Korruption
getan wird. Sie beschreiben gerade die Situation in Deutschland.
Aber grundsätzlich gibt es erstmal den Wunsch nach Demokratie, nach politischer Teilhabe, der sich nicht so sehr unterscheidet von dem, was sich Menschen in Europa oder in den USA oder in Chile wünschen.
Jetzt haben wir ja gerade eben gehört, 60% ist informelle Wirtschaft in Afrika. Das ist ja durchaus ein anderes Modell als bei uns.
Das ist aber nicht frei gewählt. Also die meisten Leute arbeiten nicht freiwillig in der informellen Wirtschaft. Okay. Also die informelle Wirtschaft ist dadurch gekennzeichnet, dass kaum Zugang zu Finanzen, Mitteln da ist. Dass die Firmen, die da im informellen Sektor arbeiten, klein bleiben und man kaum Einkommensteigerungen realisieren kann. Also es ist eigentlich der größte Teil des informellen Sektors ist schon ein Symbol des Mangels.
Also der Not geschuldet, wenn man so will.
Der Not geschuldet, dass es nicht genug formelle Arbeitsplätze gibt. Mhm. Und das liegt natürlich auch an dem Entwicklungsmodell der meisten afrikanischen Länder, dass es sehr stark auf Rohstoffe aufgebaut ist. Also beispielsweise in Südostasien, Länder wie Malaysia, Indonesien, auch Südkorea und Taiwan, die haben sehr stark auf arbeitsintensive Industrien gesetzt und exportintensive, arbeitsintensive Industrien und da viele Arbeitsplätze geschaffen, viele formelle Arbeitsplätze. Und das ist in Afrika im Augenblick, da liegt Afrika weit zurück.
Aber, das kann nicht nur die Schuld der afrikanischen Länder sein.
Das
ich denke mal, die Europäer haben auch von Anfang an auch dazu Afrika einfach als Lieferant von Rohstoffen sozusagen programmiert. Die haben versucht, auch in Bezug auf Investitionen nicht in die verarbeitende Industrie zu investieren, sondern lieber in Förderung von Agrarprodukten oder von anderen Ressourcen, aber nicht in die Verarbeitung vor Ort.
Also die Schuldfrage wollte ich damit auch gar nicht gestellt haben. Also es geht einfach um eine Beschreibung
der
Realität.
Bringt auch wenig, wenn wir an die Zukunft denken.
Genau.
Aber wenn ich das, was Sie gesagt haben, übersetze in ein politisches Projekt sozusagen, dann ist das ja richtig, dass gesagt wird, es geht darum, Arbeitsplätze in Afrika zu schaffen. Und Arbeitsplätze schaffe ich in Afrika, indem ich dort auch zum Beispiel verarbeitende Industrie ansiedle.
Ja.
Also muss das zum Beispiel wirtschaftlich gesehen eines der Ziele sein.
Das muss eines der zentralen Ziele sein und auch eine diversifizierte Industrie zu haben.
Aber so verstehe ich zum Beispiel Robert Habeck, wenn er sagt, also wir verhandeln mit Namibia über Wasserstoff, also grünen Wasserstoff. Wie der hierher kommt, haben wir noch nicht so ganz gelöst, das Problem, gut. Aber gleichzeitig stellt auch Namibia seine Industrie auf eben diesen grünen Wasserstoff um. Was ja technologisch ein super Schritt ist.
Ja, also Namibia ist in dem Sinne schon ein Musterbeispiel. Also da steht die Regierung dahinter, die hat eine Entwicklungsstrategie, die auf Wasserstoff und die gesamte Verarbeitung des Wasserstoffs basiert. Und das könnte, Namibia ist ein kleines Land, aber für dieses kleine Land könnte das funktionieren.
Bei uns ist viel vom Versagen afrikanischer Führer zu hören, mit dem Hinweis auf die hohe Zahl der Warlords und Diktatoren. Das Grundnarrativ lautet, dass irgendwas mit diesem Land ist, mit dieser Wildnis, dem Herz der Dunkelheit, dass irgendwas mit den Menschen macht. Die haben dann was Unregierbares an sich, etwas Uneinsichtiges oder wie wir Europäer sagen, etwas Unzivilisiertes. Wie anders ist das bei uns? Da kann man Weihnachten zum Beispiel noch in Frieden feiern. Eine Anspielung auf das Megaspenden-Remake-Video Do They Know It's Christmas von 2014. In diesem Video wird Afrika nämlich wieder mal als Krisenregion gezeigt, ohne irgendwelche genaueren Details oder Hintergrundinformationen zu liefern. Ist auch egal, denn Afrika selbst ist ja die Krise. Bis heute wird Afrika stärker an seinen Fehlern als an seinen Stärken gemessen. In Afrika ist Weihnachten eben nie ein echtes Weihnachten, sondern Dauerkrise ohne Tannenbaum. Also müssen wir, die Guten, uns wieder mal in die Politik afrikanischer Krisenländer einmischen, damit es besser wird. Aber sollten Beziehungen mit Zukunft, vielleicht sogar auf Augenhöhe, nicht anders aussehen?
Afrika ist der wichtigste Lieferant von Kakaobohnen. Etwa 2/3 der weltweiten Produktion stammen von hier, insbesondere aus Westafrika. Die Elfenbeinküste, Ghana, Nigeria und Kamerun zählen zu den größten Produzenten. Mit der Herstellung von Schokolade wird viel Geld verdient. Doch nicht in Afrika, sondern beispielsweise in Europa, wo die Kakaobohnen verarbeitet werden. Schokolade aus Afrika gibt es dagegen kaum. Einerseits ist die Nachfrage auf dem eigenen Kontinent gering. Schwerer wiegen die hohen Handelsbarrieren, mit denen die EU den Import verarbeiteter Güter aus Afrika erschwert. Zum Beispiel mit Ursprungsregeln, Bestimmungen zur Lebensmittelsicherheit und zu Lieferketten. In Zahlen ist die EU Afrikas größter Wirtschaftspartner, noch vor China und den USA. Doch die Handelsbeziehungen mit der EU werden oft als asymmetrisch kritisiert. Europa exportiere teure und hochentwickelte Technologie nach Afrika und importiere hauptsächlich unverarbeitete Rohstoffe, wie zum Beispiel Erdöl oder Agrarprodukte. Geber- und Nehmerprinzipien beherrschen seit Jahrzehnten die europäische Afrikapolitik. Nicht Partner auf Augenhöhe, sondern bloße Hilfsempfänger. So empfinden auch viele AfrikanerInnen die Zusammenarbeit mit Europa. Das ergibt eine Studie der Friedrich-Naumann-Stiftung. Derweil versucht China der EU den Rang abzulaufen. Zwar sind auch chinesische Firmen hauptsächlich an den Rohstoffressourcen Afrikas interessiert, bauen im Gegenzug aber die dringend benötigte Infrastruktur Afrikas aus. Dabei werde der asiatische Partner vor allem wegen seiner zügigen Entscheidungen und raschen Umsetzung geschätzt, so die Studie. Chinesische Unternehmen würden handeln, statt zu diskutieren und sich weniger in innere Angelegenheiten einmischen. Im Gegensatz zu den europäischen Partnern, die oftmals mit erhobenem Zeigefinger agieren, was bei vielen ehemaligen Kolonialstaaten nicht gut ankommt. Allerdings hat China auch weniger Skrupel vor Umweltzerstörung, Korruption und der Verletzung der Menschenrechte. Und gewährte Kredite sind mit hohen Zinsen verbunden, sodass viele afrikanische Staaten bereits hoch verschuldet sind. Doch der Kontinent kommt zunehmend in eine bessere Verhandlungsposition. Denn weltweit steigt die Nachfrage nach sogenannten kritischen Mineralien, die für die Energiewende benötigt werden. Afrika verfügt über viele der begehrten Bodenschätze, wie Lithium, Kupfer, Platin und Kobalt. So ist die Afrikanische Union seit 2023 auch Mitglied der G20-Gruppe wichtiger Industrie- und Schwellenländer. Was also braucht Afrika heute von Europa? Jedenfalls keine klassische Entwicklungshilfe.
Ich gebe ja zu, Herr Thiele, ich war ein bisschen polemisch eben in meiner Anmoderation. Aber wir können das ja auffangen, indem wir erstmal darüber reden, was ist denn eigentlich diese klassische Entwicklungshilfe?
Also klassische Entwicklungshilfe hat einen etwas schlechten Ruf bekommen, weil sie eben sehr paternalistisch immer dahergekommen ist. Aber inhaltlich bedeutet klassische Entwicklungshilfe, dass zum Beispiel der Bildungssektor unterstützt wird, durch den Bau von Schulen, Gesundheitssysteme unterstützt werden. Das haben wir jetzt bei der Pandemie gesehen, wie wichtig das ist, dass Berufsbildungsprogramme durchgeführt werden. Das ist alles klassische Entwicklungszusammenarbeit. Und aus meiner Sicht ist da das Ende noch nicht angekommen.
Dagegen ist ja auch wenig zu sagen, oder?
Dagegen ist wenig zu sagen. Natürlich wird von afrikanischer Seite eingewendet, dass diese Entwicklungszusammenarbeit immer mit dem erhobenen Zeigefinger, so war es im Film, kommt. Und da müssen wir natürlich dran arbeiten, dass der Zeigefinger, der wird immer etwas erhoben bleiben, weil das Geld aus unserer Schatulle kommt. Aber man kann da mehr tun und man tut auch in den Entwicklungsministerien. Also ich kenne das Deutsche, das BMZ ganz gut. Also da wird schon sehr viel getan, um was man Ownership der Länder, also dass die selber ihre Programme entwerfen und Ideen umsetzen können und dann dafür finanziell unterstützt werden. Also da passiert eine Menge. Und inhaltlich, denke ich, ist es ganz klar, dass die klassische Entwicklungszusammenarbeit noch für eine Weile, möglicherweise nicht in allen afrikanischen Staaten, aber doch in den ärmeren eine große Rolle spielen.
Sie haben ja eben gesagt, und das schafft natürlich eine gewisse Asymmetrie, das Geld kommt dann von uns, wer auch immer uns ist. Aber ist das naiv zu sagen, okay, was dann damit passiert, also wenn man zum Beispiel ein Gesundheitssystem oder ein gutes Bildungssystem aufbauen will, in Klammern, da könnten wir bei uns auch ein bisschen arbeiten, Klammer zu, also es ist nicht der reinste Exportschlager, ist das nicht vielleicht auch ein Kommunikationsproblem? Also wenn man sagt, gutes Gesundheitssystem zum Beispiel, dass man dann mehr auf lokale Traditionen setzt und besser kommuniziert, was ist unser Gesundheitssystem, was ist euer Gesundheitssystem und wie kriegt man das gut zusammen?
Das ist sicherlich eine Möglichkeit, um die Asymmetrie etwas zu verringern, dass man sagt, also wir versuchen gemeinsam Best Practice zu entwickeln für Gesundheitssysteme. Also es gibt da ja unterschiedliche, auch bei uns gibt es unterschiedliche Gesundheitssysteme. Ja, in Skandinavien sind die anders gemanagt als in Deutschland mit der Sozialversicherung. Da kann man sagen, die Afrikaner haben auch ihre Traditionen in der Medizin, im Gesundheitswesen und da kann man aufeinander sich zubewegen. Es bleibt natürlich immer schon eine Restasymmetrie da, dass die westlichen Geber am Ende mit den erreichten Kompromissen zufrieden sein müssen. Das wird sich nicht komplett eliminieren lassen, aber die Richtung stimmt inzwischen und da kann man sehr viel gemeinsam erarbeiten.
Wäre es nicht besser einfach, wenn man mit dieser klassischen Entwicklungshilfe abstellen würde, wenn die westlichen Länder bereit wären, die Produkte oder diese Ressourcen, die aus den afrikanischen Ländern beziehen, fair bezahlt, fair Einkauf, ohne Kriege in die Länder anzufangen und die Produkte ganz billig rauszuholen, wäre einfach nicht faire Handelsbeziehungen besser gewesen als diese klassische Entwicklungshilfe, weil das führt immer dazu, dass das keine Partnerschaft entstehen kann, wenn die eine Hand immer gibt, aber wenn die Ressourcen fair kaufen würden, dann haben die Afrikaner in dem Fall die Gelder selber in ihr Gesundheitssystem zu investieren, in ihr Bildungssystem zu investieren. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Deutsche das wollen, dass jemand aus Kamerun kommt und hier in die Bildungssystem oder in die Gesundheitssystem investiert. Warum muss das normal sein, dass Europäer sich mal das vornehmen, nach Afrika zu gehen und sagen, jetzt muss ihr das und das machen?
Also mit den faireren Handelsbedingungen rennen sie bei mir offene Türen ein. Das würde ich auch so sehen. Das ist aber dann ein langfristiges Unterfangen. Das wird sehr lange dauern, bis die afrikanischen Länder, alle afrikanischen Länder in der Lage sind, so viele Steuern einzunehmen, dass sie ihre Bildungs- und Gesundheitssysteme komplett selber finanzieren können. In der langen Frist sehe ich das auch
gut, aber
so.
Das fängt nicht nur mit Steuern, das fängt erstmal mit die faire Handelsbeziehungen. Die müssen erstmal richtig verkaufen können, bevor die überhaupt die Steuer einnehmen.
Und verkaufen
aus meiner Sicht ist das aber kein Entweder-Oder. Also es muss aus meiner Sicht beide stattfinden. Es wird über einen langen Zeitraum weiterhin auch Hilfe bei dem Ausbau von Gesundheitssystemen brauchen. Und gleichzeitig braucht es diesen Abbau von Handelshemmnissen. Um das mal an einem Beispiel, an einem etwas hypothetischen Beispiel klarzumachen, wenn wir uns ein kleines westafrikanisches, eher ärmeres Land vorstellen, was vielleicht sogar das sehr tolle Wirtschaftswachstum von 10% pro Jahr hat, dann bräuchte es trotzdem noch ungefähr 40 Jahre, um auf dem Entwicklungsstand eines mittleren europäischen Landes zu sein. Das heißt, und das setzt dann voraus, dass dieses europäische Land in dieser Zeit gar nicht weitergewachsen ist. Das heißt, bis diese afrikanischen Länder wirklich in der Position sind, eine angemessene Gesundheitsversorgung, eine angemessene Bildung für die gesamte Bevölkerung aus Steuermitteln, weil sie selber erfolgreich exportieren, ganz alleine zur Verfügung zu stellen, wird wahrscheinlich noch ein gewisser Zeitraum vorgehen. Deswegen braucht es aus meiner Sicht beides. Es braucht diesen Abbau von Handelshemmnissen, es braucht fairere, weniger asymmetrische Beziehungen im Handel. Aber wie Sie gesagt haben, da würde ich Ihnen zustimmen, diese klassische Entwicklungszusammenarbeit in einigen wichtigen Bereichen, Beschäftigung, Bildung, Gesundheit, hat noch nicht völlig ausgedient.
Jetzt könnte ich aus afrikanischer Perspektive sagen, es läuft eigentlich im Moment besser, weil bislang kam die Förderung vor allen Dingen also von Wohltätigkeitsorganisationen, großen, zum Beispiel aus den Vereinigten Staaten, oft mit einem religiösen Background, aber anderes Thema, und aus der europäischen Entwicklungshilfe. Jetzt gibt es China. Jetzt gibt es Russland, jetzt gibt es andere Länder, die sehr aktiv sind in Afrika und die mir als Afrikaner helfen können, tatsächlich auf die Füße zu kommen.
Das ist auf jeden Fall so. Diese erste nationale Sicherheitsstrategie Deutschlands spricht, und das ist aus meiner Sicht sehr richtig, von einem Zeitalter der wachsenden Multipolarität. Das heißt, afrikanische Regierungen haben in jüngerer Vergangenheit mehr Flexibilität bei der Wahl der Partner bekommen und sehen das als Chance, während das im Westen oftmals noch als eine eher bedrohliche Entwicklung wahrgenommen wird. Und wenn man neue Partnerschaften entwickeln möchte, muss man, glaube ich, in Deutschland, in Europa erstmal anerkennen, dass das aus Sicht vieler oder aller afrikanischen Regierung eine sehr positive Entwicklung ist. Und dann muss man attraktive Angebote machen, beispielsweise verstärkter Technologietransfer, auch Investitionen in die Projekte, die sich afrikanische Regierungen wünschen, wenn man China, wenn man Russland, wenn man auch nahöstlichen Staaten auf dem afrikanischen Kontinent nicht einfach das Feld überlassen möchte.
Wie sehen Afrika, wir reden jetzt sehr pauschal über afrikanische Länder, okay. Wie sehen unterschiedliche afrikanische Länder diese, sagen wir mal, Massiv-Initiative von China?
Ich sag mal, zurzeit ist China nicht die einzige, die Interesse hat, seine wirtschaftlichen Beziehungen mit afrikanischen Ländern auszubauen. Die Länder selber sind jetzt viel mehr orientiert, mit Süd-Süd-Beziehungen zu arbeiten. Das wird nicht nur China, mit Brasil, mit Türkei oder auch mit anderen arabischen Ländern. Und ich glaube, weil die haben schon gemerkt, dass seit 60 Jahren Beziehung mit Europa, ja, dass es nicht so gelaufen ist, wie die sich das vorgestellt haben. Ja, und die versuchen jetzt in dem Fall zu schauen, ob die einfach auch mit Ländern, die auch Entwicklungsprobleme auch mit die oder auch diese Potenziale haben, zusammenzuarbeiten. BRICS sagt was, ja, Brasil, Russland, India, China. Und jetzt kommen BRICS Plus, da kommen jetzt Türkei, will auch jetzt drehen oder auch andere Länder. Das zeigt, dass 46% der Weltbevölkerung wollen jetzt zusammenarbeiten. Ja, und das ist in dem Fall eine neue, wie sagen wir, Chance auch für die Kontinent, ja, weil die können dadurch in dem Fall ihre Potenziale besser umsetzen. Ja, genau. Und auch ein bisschen weg von diesem Sanktionsdruck von der EU und die westlichen Länder, die immer benutzt wird, um ihre Interesse in die Länder, zum Beispiel in Zimbabwe, hat man gesehen, bei Landraub, ne, dass die Regierung gesagt haben, jetzt nehmen wir das Land von den Briten zurück und geben das die Einheimische, und sofort kamen Sanktionen und die Wirtschaft Zimbabwe ist kaputt gegangen. Diese Länder lernen eben, ne, von diesen Sanktionsmethoden von den Westen, und die wollen sich jetzt unabhängig machen. Und ich denke mal, das ist eine sehr gute Chance für die afrikanischen Länder, auch ihr Selbstbewusstsein und auch ihre Entwicklung in ihre eigene Hand zu nehmen.
Wie schätzen Sie das ein als Wirtschaftswissenschaftler?
Also ich sehe auch, dass die afrikanischen Regierungen Handlungsspielräume gewonnen haben. Und ich würde so auch sagen, dass zum Beispiel das chinesische Engagement, also in der Vergangenheit war es in erster Linie China. Also die anderen Länder haben ökonomisch in Afrika keine große Rolle gespielt bis vor kurzem. Es war China, und das chinesische Engagement hat durchaus Werte geschaffen. Also es ist Infrastruktur entstanden, von denen haben die Länder auch profitiert. Also es gibt Studien, die zeigen, dass diese Investitionen der Chinesen zu höherem Wirtschaftswachstum teilweise geführt haben. Das heißt,
Verkehr, Digitalisierung in erster Linie.
Verkehr, Digitalisierung. Also die Chinesen haben sich ja sehr stark auf diese Sektoren, auf die Infrastruktur im weitesten Sinne beschränkt. Also sie haben sehr viel weniger in der sozialen Infrastruktur für Bildung, Gesundheit und so weiter ausgegeben.
Ist ja auch nicht so lukrativ.
Das ist nicht so lukrativ.
Man sieht das nicht so richtig, dauert lange.
Die Chinesen haben von Anfang an ganz klar mit Eigeninteressen investiert in Afrika. Aber zum Teil war es eben schon eine Win-Win-Situation, wo neue Straßen, neue Häfen entstanden sind. Also von daher ist das chinesische Engagement aus wirtschaftlicher Sicht positiv zu sehen. Es gab auch viele Projekte, die sogenannte weiße Elefanten geworden sind, die nicht fertiggestellt worden sind. Und das muss man auch sehen. Da gibt es auch neuere Studien, die das zeigen. Also von daher muss man das chinesische Engagement differenziert sehen. Aber ich sehe auch für die afrikanischen Staaten eine gewisse Autonomie, die sie dadurch gewonnen haben, dass sie neue Partner haben. Und das stellt tatsächlich die Europäer vor eine schwierige Aufgabe. Also das Drängen auf Standards, auf Menschenrechte, das ist nicht mehr ganz so einfach, weil die afrikanischen Regierungen schon manchmal sagen, dann gehen wir eben zu den anderen. Also von daher ist da schon ein Wettbewerb um die afrikanischen Länder tatsächlich entstanden, der von den afrikanischen Staaten ausgenutzt wird. Und der die Europäer, die müssen einfach ein besseres Angebot machen. Das sagten Sie ja auch schon. Also
kooperativer zu sein.
Sie müssen kooperativer sein, sie müssen auch schneller sein. Also das ist, glaube ich, ein wesentlicher Punkt bei den Chinesen, dass die diese Infrastruktur innerhalb von zwei Jahren auf die Beine stellen. Ja. Und da können die Europäer auch noch viel, die werden nicht die chinesischen Zeiten erreichen, weil die eben Umweltverträglichkeitsprüfungen machen und auch Partizipation lokaler Gemeinden, das ist Pflicht bei allen Projekten. Also von daher können die nicht dieselbe Geschwindigkeit erreichen, aber Bürokratieabbau kann auch in der Zusammenarbeit stattfinden.
Stimmt mit Sicherheit. Es gibt da das sehr plakative Zitat eines afrikanischen Diplomaten, der sagt, wenn ich mit den Europäern spreche, bekomme ich einen Vertrag, wenn ich mit den Chinesen spreche, bekomme ich einen Hafen. Nichtsdestotrotz...
Nicht ganz ohne Eigennutz.
Nichtsdestotrotz wird China auch zunehmend kritischer gesehen, ist meine Wahrnehmung. Also natürlich wird das chinesische Engagement, insbesondere in Bezug auf große Investitionsprojekte für Infrastruktur, die wahnsinnig schwierig sind zu finanzieren, wird das sehr willkommen geheißen. Aber China wird auch kritisch gesehen. Da geht es um mangelnde, angemessene Entlohnung für Ressourcen. Da geht es um die große Schuldenproblematik, die im Beitrag angesprochen wurde. Da geht es aber auch darum, dass durchaus auch China manchmal ein neokoloniales Engagement unterstellt wird. Und im Gegenzug wird Europa nicht immer nur so kritisch gesehen, wie das in dem Beitrag vielleicht anklang. Also ich selber habe viele Interviews in Simbabwe geführt, wo in der Klammer die Landfrage ein bisschen komplexer vielleicht noch war, als man das in der Kürze der Sendung so darstellen kann. Und da gab es eine offizielle Look East Policy, also verstärktes Engagement mit China. Und trotzdem haben mir viele Leute gesagt, wir haben sehr großes Interesse daran, unsere langen Handelsbeziehungen mit der EU aufrechtzuerhalten. Und auch wenn es um Fragen von Demokratie und Menschenrechtsförderung geht, ja, das wird manchmal kritisch gesehen, dass das die Europäer immer wieder auf den Tisch bringen. Aber es geht vielleicht noch nicht mal so sehr darum, dass Europa immer wieder Demokratie und Menschenrechte anspricht, sondern was afrikanische Regierungen, so meine Wahrnehmung, dann wirklich extrem kritisch finden, ist, wenn da mit zweierlei Maß gemessen wird. Weil vielleicht in einzelnen Ländern das sehr vehement kritisiert wird und in anderen, die geostrategisch bedeutsam sind, dann doch nicht so sehr.
Ganz herzlichen Dank fürs Gespräch und für die vielen Informationen. Und der Umgang Europas, aber auch Amerikas und anderer Länder mit Afrika war in vielerlei Hinsicht illegal und unethisch. Die Besetzer wussten, was sie taten und dass es unmoralisch war und das Gegenteil von Aufklärung. Jahrhundertelang wurden Afrikanerinnen die Entscheidungen über sich selbst entrissen, wissen wir. Nach wie vor bestimmen fremdbestimmte Grenzziehungen, Denkweisen und Machtansprüche immer noch das Leben der Bewohnerinnen Afrikas. Und allein die persönlichen Machtgelüste König Leopolds II. Von Belgiens, unbedingt mal nachlesen, der selber nie in Afrika war, kosteten mehr als 10 Millionen Afrikanern das Leben. Und jetzt wendet sich das Blatt, haben wir ja festgestellt. Afrika ist erwacht zu einem selbstbewussten Kontinent mit enormem Zukunftspotenzial. Lösungen von Problemen werden zunehmend in Afrika selbst gefunden, statt bei uns gemacht und aufgedrängt zu werden. Wir müssen kooperieren. Und das Ergebnis ist erstaunlich. Derzeit liegen bereits 7 der 10 am schnellsten wachsenden Volkswirtschaften in Afrika. Und Afrika ist eben mehr als nur Wirtschaft, nämlich durchaus ein lebendiger Kontinent der vielen Länder und Kulturen, voller Erfahrungen, plural, divers, komplex, kommunikativ. Und das heißt, dass der Kontinent beste Voraussetzung für eine beherzte und nachhaltige Zukunft hat. Und tschüss.